Schwabach zu sein und viele Gesichter zu sehen, die ich kenne, und viele freundliche Gesichter heute Morgen hier so zu sehen. Und genau, ich versuche auch freundlich zu gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, diese Woche war ja die Allianz-Gebetswoche und da möchte ich am Anfang meiner Predigt auch ein bisschen was zu sagen. Ich war in dieser Woche dreimal an einem Allianz-Gebetsabend, wo ich teilgenommen habe. Am Dienstag, da war der Allianz-Gebetsabend in Simmern in der Stadtmission, und am Mittwochabend, da war der Allianz-Gebetsabend in Simmern in der Methodistengemeinde, wo ich gewesen bin. Und dort in Simmern gab es von Sonntag bis Donnerstag jeweils eine Gebetsveranstaltung. Und am Donnerstag haben wir dann einen Gebetsabend in Kirn gemacht, auch im Rahmen der Allianz-Gebetswoche. Das Heft habt ihr ja vielleicht auch gesehen, oder das Thema habt ihr gesehen. Ich habe es auch hier nochmal, glaube ich, aufgelistet. Wo gehöre ich hin? Das war dieses Jahr das Motto. Da wurden wir die ganze Woche über an verschiedene Punkte geführt, wo wir als Christen hingehören und wo dann auch das Gebet eine Rolle spielt. Und für den letzten Tag heute, da ist das Thema gewesen, wo gehöre ich hin? In das Haus des Herrn. Und da sind zwei Bibelverse angegeben für den Tag heute, aus Psalm 23, Vers 6 und aus Johannes 14, Vers 2 und 3. Psalm 23, Vers 6: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und in Johannes 14: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wo gehören wir Christen hin? Neben diesen vielen Punkten, die im Laufe der Woche angesprochen wurden, ich gehöre zu den Wurzeln des Lebens, ich gehöre an den Schleifstein der Gemeinde, ich gehöre in das Kraftfeld des Heiligen Geistes, in die erschütterte Welt oder zu den unbeachteten Menschen, schließt die Gebetswoche ab mit diesem in das Haus des Herrn. Und das war der abschließende Wunsch des Psalmschreibers König David, von dem Herrn, dem guten Hirten, geführt zu werden. Und eben in diesem tollen Lied »Wunderbarer Hirt« haben wir das ja auch so schön gesungen. Es ist schön, den guten Hirten, den Herrn zu haben, der uns führt auf der richtigen Straße, der uns versorgt, mir wird nichts mangeln, der weidet auf grünen Auen, der auch im Tal des Todes nicht allein lässt. Ja, der zwar Tod und Todesschatten nicht erspart, aber der versprochen hat, du bist bei mir, mitten im finstern Tal. Da, wo du mit Dunkelheit in Berührung kommst, da, wo der Tod in deine Nähe rückt. Dein Hirtenstab schützt mich, dein Stecken führt mich durch die Finsternis ins Leben hinein. Der Herr gibt uns das, was wir brauchen. Er schenkt uns voll ein. Er lädt uns ein an seinen Tisch. Und eben zum Schluss von diesem Psalm 23 wünscht sich David: Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Das war für die Menschen, für die frommen Menschen im Alten Testament das größte Ziel. Das Schönste, was sie einmal erleben konnten, Gott nahe zu sein in seinem heiligen Haus. Deshalb pilgerten ja die Juden jedes Jahr zum Tempel nach Jerusalem, um dort Gott anzubeten, um dort auf Gott zu hören und ihm nahe zu sein. Und im Haus Gottes zu bleiben, für immer dort bleiben zu können, das war das Schönste, das war das Tollste, was sich ein Jude vorstellen konnte. Das war auch Davids Lebensziel, als er das in diesem Psalm geschrieben hat, im Haus Gottes für immer sein zu dürfen. Und auch der zweite Vers, ein Wort Jesu an seine Jünger aus Johannes 14, der hier ausgewählt wurde, sagt es ähnlich. Jesus verheißt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und er sagt den Jüngern, ich gehe hin, um euch eine Wohnung vorzubereiten. Und er sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich finde das eine großartige Verheißung, die Jesus hier macht. Er sagt, nach diesem Leben, ihr Geschwister, gibt es eine Wohnung bei Gott für dich, der du an Jesus glaubst. Diese Wohnung bereitet Jesus selbst vor für dich. Er ist es, der die Stätte für dich jetzt vorbereitet. Und wir Nachfolger Jesu können darauf vertrauen, dass nach diesem Leben vorbereitete Verhältnisse auf uns warten. Das möchte ich uns heute Morgen hier so weitergeben. Nach dem, was hier auf der Erde kommt, wartet nicht irgendein Nichts oder irgendetwas, weiß nicht so genau, sondern es warten vorbereitete Verhältnisse auf dich. Jesus sagt, damit ihr auch einmal da seid, wo ich bin. Noch leben wir in dieser Welt. Und Gott schenkt uns Leben. Jeden Tag führt er uns und versorgt uns. Wir haben gestern den Kindergeburtstag von der Noelle, unserer Tochter, gefeiert. Die ist 8 geworden. Und da hat sie ein paar Geschenke bekommen. Und dieses mit den Geburtstagsgeschenken nehme ich immer so als Beispiel, um meinen Kindern zu erklären, dass eigentlich jeder neue Tag ein Geschenk Gottes ist an uns. Und jeder neue Tag darf ich wie so ein Geschenk nehmen und es auspacken und aufmachen und ganz gespannt sein, was da in diesem Geschenkpaket drin ist. Und so schenkt auch Gott uns jeden Tag einen Tag Leben. Aber unser Ziel ist es einmal, dort bei Gott, in den Wohnungen Gottes anzukommen. Das ist das größte Geschenk, was Gott uns macht. Und so leben wir als Christen sozusagen in zwei Welten, in zwei Reichen, in dem Reich Gottes, das schon in uns angefangen hat. Und wir sind jetzt schon Bürger dieses himmlischen Reiches. Wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Und gleichzeitig stehen wir auch unseren Mann, unsere Frau in diesem Leben, jeden Tag im Beruf, als Eltern, als Ehemänner, als Ehefrauen stehen wir da als Nachbarn und können jeden neuen Tag als Geschenk Gottes sehen, dass wir leben und gestalten können, was Gott uns zur Verfügung stellt und dürfen wissen, unser guter Hirte führt uns an jedem Tag. Und ich habe in dem Gebetsheft mal den Text ausgedruckt, der da auch mit angegeben ist. Es ist eine doppelte Grunderfahrung des Menschen. Wir brauchen Heimat und sind doch heimatlos. Ältere Christen sprachen oft von der Pilgerschaft der Glaubenden. Sie beschrieben damit unser Leben, das erst in der himmlischen Heimat seinen endgültigen Bestimmungsort gelangt. Bis dahin werden wir uns immer wieder fremd fühlen. Wir zweifeln, wir scheitern. Doch unser Leben hat ein Ziel, das Haus des Vaters. Jesus ist vorangegangen, um Wohnungen für uns darin einzurichten. Er wartet auf uns. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Diese Zukunft liegt noch vor uns, doch entwickelt sie ihre Kraft schon heute im Hier und Jetzt. Das wünsche ich uns auch anlässlich dieses Textes, dass wir neu erfahren, dass wir als Christen ein Ziel haben, einmal bei Gott zu sein. Und dass dieses Wissen, diese lebendige Hoffnung uns Kraft gibt, im Hier und Heute jeden Tag neu zu leben, jeden Tag als Chance zu sehen, die Zeit, die Gott mir schenkt, für ihn und in seinem Sinne einzusetzen. Und jetzt möchte ich auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir im Zusammenhang damit wichtig geworden ist: das Thema des Hörens. Und vielleicht hast du dich ja auch schon einmal selber öfter als Christ gefragt, wie das so ist mit der Stimme Gottes und mit seiner Führung in ganz konkreten Lebenssituationen, wie wir unseren Alltag gestalten sollen, wie wir Entscheidungen treffen sollen, wie Weggabelungen in unserem Leben entschieden werden sollen, wie Fragen, die dich bewegen, beantwortet werden können. Und da gibt es ja immer wieder Sachen, die uns als Christen beschäftigen. Und da ist es mir wichtig geworden, wieder neu das Hören zu lernen. Das Hören auf die Stimme Gottes. Denn ich glaube weniger, dass das Problem der Führung Gottes darin liegt, dass Gott nicht reden würde, sondern eher darin, ob wir ein sensibles Ohr für das Reden Gottes haben. So wie die Schafe die Stimme des Hirten erkennen, sogar im Getümmel vieler Stimmen sind Schafe in der Lage zu hören, wer ihr Hirte ist, was ihr Hirte sagt und wohin sie ihm folgen können. Und so hoffe ich, dass auch wir als Christen Jesus nachfolgen. Und das können wir, indem wir auf seine Stimme hören, indem wir auf das, was wir hören, dann auch unser Leben gestalten. Und so habe ich heute Morgen einige Bibelstellen mitgebracht, die dieses Hören in den Mittelpunkt stellen. Und zwar Stellen, an denen Jesus selbst davon spricht, dass er während seiner Zeit auf dieser Erde das Hören auf seinem Vater im Himmel ganz wichtig nimmt. Und diese Bibelstellen beschreiben das. Ja, für Jesus selbst, der, obwohl er ganz Gott und auch ganz Mensch war und das Hören auf seinen Vater die Grundlage für alles war, was er beurteilt hat, was er gesagt hat und auch was er getan hat. Und dazu habe ich drei Bibelstellen. Das ist die erste hier aus Johannes 5, Vers 30, wo Jesus sagt: Ich werde nichts beurteilen, ich werde nichts richten, nichts einschätzen, ohne vorher auf Gott, den Vater, gehört zu haben. Der Vers lautet: Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist doch das Ende alles menschlichen, eigenen und macht deutlich, dass das, was Gott will, was er sagt und wie Gott Dinge beurteilt, den absoluten Vorrang hat. Ja, bei Jesus ging es sogar so weit, dass er im Garten Gethsemane gesagt hat: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, dieser Satz hier war für Jesus nicht nur eine empfehlenswerte Theorie, sondern Jesus wendet sie an, wenn es ihn am teuersten zu stehen kommt. Dass des Vaters Wille geschieht, das ist das Grundprinzip seines ganzen Kommens. Bis in die Einzelheiten seines Lebens hinein hört Jesus immer wieder auf seinen Vater. Und ich finde, es hat eine Bedeutung, dass Jesus beim Urteilbilden anfängt. zu hören auf den Vater. Also selbst in dem Bereich Dinge, Situationen, Menschen, Entscheidungsmöglichkeiten, bevor er ein Urteil fällt, hört er. Wie ich höre, so richte ich, so heißt es hier im Luthertext. Und ich denke, Dinge zu beurteilen, ist für uns Menschen eine grundlegende Notwendigkeit. Wir müssen ständig urteilen, ich meine damit nicht verurteilen, aber wir müssen uns im Alltag an ganz vielen Stellen ein Urteil bilden und danach entscheiden, was wir tun, was wir denken und was wir nicht denken und tun. Unser Urteil, was wir zum Teil unbewusst fällen, ist das Ergebnis von Abwägungen, die wir getroffen haben, das gut oder das gut, von unseren momentanen Gefühlen. Manchmal entscheiden wir Dinge anders in einer anderen Gefühlslage als in einer anderen Gefühlslage, von gemachten Erfahrungen, von unseren Werten, die wir haben und einiges mehr noch. Das sind Dinge, die uns leiten, in dem, wie wir Dinge beurteilen und danach auch reden und tun. Viele Menschen haben auch heute Vorurteile, bedingt durch ihre Umgebung, bedingt auch durch ihre Erziehung, bedingt auf das, was sie von anderen Menschen gehört haben, was sie von der Gesellschaft, von den Medien bekommen haben und treffen danach ihre Urteile. Und so leben wir mit einer Ansammlung von Vermutungen, Vorurteilen, Informationen, die unser Leben bestimmen. Und wir sind nicht mehr bereit, sie in Frage zu stellen oder zu prüfen. Wir beurteilen Umstände, wir beurteilen Menschen, wir stecken in Schubladen und wir neigen auch dazu, alle anderen zu beurteilen. Wir haben auch in uns eine Tendenz, mit unseren Vorstellungen, wie man zu sein hat, andere zu vergleichen. Und dann fallen sie entweder gut aus, der passt in mein Schema, oder nicht. Und nun ist das Interessante hier an diesem Text, finde ich, dass Jesus uns nicht bittet, das Beurteilen oder das Urteilen aufzugeben. Er urteilt auch. Aber er hält die menschliche Neigung, eigene Urteile zu fällen, selbst festzulegen und in Schubladen zu stecken, entschieden zurück und sagt, wie ich höre, so urteile, so richte ich. Seine Beziehung zum Vater, sein Hören auf Gott gibt ihm die Grundlage, um Situationen, um Menschen beurteilen zu können. Und das möchte ich uns heute Morgen weitergeben, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben über Situationen, die uns bevorstehen, über Menschen, mit denen wir zu tun haben, wenn wir über neue Wege, die sich auftun, nachdenken, über Veränderungen, die auf uns zukommen, zuerst zu hören, wie Jesus. Und aus dem, was Gott uns dazu sagt, daraus unser Urteil zu bilden. Zuerst hören auf Gott, dann urteilen. Das heißt zum Beispiel praktisch, frage dich, was sagt Gottes Wort, die Bibel, zu der Situation, zu der Frage, die dein Leben bewegt. Das heißt praktisch, sich Zeit zu nehmen, mit Gott im Gebet Dinge zu besprechen und zu hören, bevor du urteilst. Das heißt praktisch, auch mit einem Menschen, mit einem Christen zu sprechen, der von Gottes Geist geprägt ist, der dir gute Ratschläge geben kann. Das heißt praktisch, ein inneres Gespür dafür zu entwickeln, für das, was auch deine eigenen menschlichen Antreiber sind, so oder so zu urteilen. Treibt mich jetzt Neid dazu, so zu handeln oder so zu reden? Treibt mich eine Verletzung in meinem Leben dazu, so zu handeln oder anders zu handeln? Treibt mich Unversöhnlichkeit, die ich in meinem Leben noch habe, dazu, so zu reden? Treibt mich vielleicht Minderwertigkeit an, so oder so zu entscheiden? Oder äußerer Druck von außen? Wie ich höre vom Vater im Himmel, so urteile ich, so handle ich. Das gibt mir eine Grundlage, auf der ich stehe und dann auch meinen Weg gehen kann. Auch wenn das vielleicht bei Menschen unpopulär wird. Und das führt mich zu dem zweiten Bibeltext, den ich habe, wo Jesus das auch sagt: Wie ich höre, so rede ich. Ich habe viel über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie aber erkannten nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Wenn ich in meinem Urteil und meinem Reden auf das höre, was Gott mir sagt, und dann darauf meine Einschätzung und dann darauf auch mein Reden aufbaue, ja, dann bin ich letztlich frei von Bestechlichkeit. Weder durch Drohungen, durch Druck, auch nicht durch Schmeicheleien. Jesus konnte von seinen Gegnern nicht manipuliert werden. Jesus konnte man nicht bestechen. Er war in der hörenden Verbindung mit seinem Vater. Und was von ihm kam, was von Gott kam, das redete er, das lehrte er und danach handelte er. Und das war für manche damals schwer zu schlucken, was Jesus gesagt hat. Als er zum Beispiel mit Zöllnern und Huren Umgang hatte und religiös Angesehene abwies, dass er klare Worte Gottes gesagt hat, die nicht allen Leuten geschmeckt haben damals. Ja, Jesus hätte teilhaben können an Ehre und Orden, wenn er sich damals gleichgestellt hätte. Doch wie die Propheten im Alten Testament sagt Jesus: Was Gott mir sagt, das will ich verkündigen. Was Gott mich lehrt. Das heißt, er folgt auch den Schwankungen der aktuellen Meinungen nicht. Er lässt sich auch nicht irgendwie weichklopfen. Dann macht er seine Botschaft seinen Leuten auch nicht irgendwie schmackhaft, indem er sie korrigiert oder angenehmer macht, sodass die Leute sie bereitwilliger annehmen. Bei Jesus gab es auch keine Halbwahrheiten, sondern Eindeutigkeit. So wie es mir der Vater gesagt hat, so sage ich es euch. Und wenn wir wie Jesus Hörende sind, dann haben wir das, was Gott uns sagt. Durch die Bibel, ja, durch eine Predigt, durch eine Erfahrung mit Gott, durch die persönliche Bibellese, durch das Gespräch mit Christen, was uns eine gute Grundlage gibt und können das dann auch so weitergeben. Ich erlebe diese Welt, diese Gesellschaft als eine immer mehr beliebige Meinungswelt, auch als eine immer mehr eine Meinungswelt, in der man bestimmte Sachen, die Norm sind, sagen kann und darf und die gerne gehört werden, aber anderes, was darüber liegt, nicht mehr. Und ich glaube, es ist für uns Christen wichtig, einen Anker zu haben, zu hören, was Gott sagt, der uns vor dieser Meinungswelle, die von der Gesellschaft kommt, unabhängig macht und uns einen Anker gibt, der von Gott, dem Vater, kommt. Und das können wir dann auch so weitergeben. Und ja, das wird dann auch an manchen Stellen unpopulär sein. Das wird uns vielleicht auch Ärger einbringen. Aber das ist das, was Gott sagt. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht einer sein, der immer nur das Negative weitergibt, was in dieser Gesellschaft da ist, sondern der von Gott das, was Gott sagt, in Liebe und in Wahrheit an diese Gesellschaft, an die Menschen, mit denen ich zu tun habe, weiter rede und weiter lebe. Und so möchte ich uns heute Morgen hier auch ermutigen, zuerst zu hören und erst dann das, was Gott uns sagt, zu reden und zu sagen. Und habe mich dann gefragt, wie viel rede ich, ohne auch vorher nur mal kurz zu überlegen, und wie viel Mist ist auch dabei, was ich sage. Da kennt ihr ja diesen Lehrerspruch von der Schule: vor dem Öffnen des Mundes Gehirn einschalten. Heute hier könnte man sagen, vor Öffnen des Mundes als Christ das Ohr einschalten. Und vor wie vielen nutzlosen, schädigenden Reden blieben wir bewahrt, würde man auch öfter einfach nur die Klappe halten. Und wie klar, eindeutig und objektiv und für Gott auch brauchbar ist es, wenn wir, bevor wir ein Urteil fällen, eine Entscheidung treffen, reden und handeln, zuerst auf Gott, den Vater im Himmel, gehört haben. Und wie viele von euch heute Morgen sitzen hier im Gottesdienst und es fällt euch wahrscheinlich auch eine Situation oder mehrere im Leben ein, wo wir mit unserem Dahergerede, mit Worten viel Schaden, Verletzung und Missverständnis angerichtet haben, vielleicht sogar bei Leuten, die hier sitzen. Und es ist jetzt passiert, du würdest es gerne rückgängig machen, aber das gelingt dir nicht. Also ich möchte uns ermutigen, zuerst mal zu hören, indem wir ganz neu fragen, was steht denn in der Bibel drin? Ganz praktisch. Und da steht mehr drin, als man so manchmal denkt, auch zu aktuellen Fragen, die wir Christen haben. Ganz praktisch, indem wir nicht sofort zu allem etwas zu sagen haben und sagen müssen, sondern zuerst mal fragen, wie sieht Gott die Sache? Ganz praktisch, indem ich, bevor ich rede, das, was ich zu sagen habe, mit jemand, der von Gottes Geist geprägt ist, überprüfen lasse, bevor ich eine konstruktive Kritik gebe. Das heißt ganz praktisch, indem ich warten kann, bis ich gefragt werde und nicht meine, ich bin der Wichtigste und was ich sage, das müssen alle hören. Ja, und zum Schluss möchte ich noch drei Kriterien weitergeben, drei biblische Kriterien, um zu beurteilen, ob das, was ich sage, auch wirklich angebracht ist. Der erste Punkt ist das, was ich sage, dem Glauben gemäß? Also ist das, was ich sage, im Rahmen dessen, was die Bibel sagt? Das zweite, fördert das, was ich sage, die Liebe? Die Liebe zu Gott und die Liebe untereinander. Und das dritte, fördert das, was ich sage, die Einheit? Das heißt nicht, dass es keine verschiedenen Meinungen geben darf, aber was von mir ausgeht, sollte die Einheit voranbringen. Ja, das waren meine Punkte. Ich wünsche uns eine Sehnsucht für dieses Jahr, was ja angefangen hat, danach wieder Gott hören zu wollen in unserem Leben. Wegweisung zu empfangen für unser Leben. Jeden Tag als ein Geschenk zu sehen, das Gott uns macht, dass wir für ihn einsetzen können und aus diesem Hören mit Gott Dinge zu sagen in unsere Gesellschaft hinein, die von Gott kommen. Denn nichts mehr braucht unsere Gesellschaft, unsere Welt, unsere Umwelt, nichts mehr braucht unsere Umwelt als Menschen, die nicht sagen, was alle sagen, sondern die auf Gott gehört haben und das dann weitergeben. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Amen. Soll ich noch beten? Oder? Ja. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. und dass du zu uns redest durch dein Wort. Und ich danke dir auch dafür, dass dein Wort gleich bleibt und gleich gilt, in jeder Zeit, zu allen Zeiten. Und ich danke dir, dass du uns Leben schenkst an jedem neuen Tag und dass wir von dir empfangen können, wie wir leben können, was wir sagen, was wir tun. Und bitte dich heute Morgen besonders für die, die vor Entscheidungen stehen, die Fragen haben, die bange sind, wie es weitergehen soll mit ihnen. Und bitte dich doch, dass du diesen Geschwistern dein Wort zuteil werden lässt, dass du zu ihnen redest und dass sie das dann auch tun können und sagen können. Ich danke dir, dass du uns in dieser Welt nicht alleine lässt, sondern uns das gibst, was wir für unser Leben brauchen. Amen.